Ja, meine Lieben, wir haben also das letzte Mal so einen großen Überblick über das ganze Geschehen gemacht, und also Geschehen im Garten Eden oder bis dorthin, bis etwa zum Sündenfall hin, und haben das versucht in der Zeichnung ein bisschen zusammenzufassen. Also hier oben hatten wir die Erden-Mondensphäre, die noch einen gemeinsamen Himmelskörper bildet. Hier im Inneren deutet sich nur erst an, dass sich also der Erdkörper als etwas Selbstständiges herauskristallisieren wird. Da ist dieser Prozess schon stärker fortgeschritten. In dem Moment, wo hier also Adam beginnt, die einzelnen Tiere und Pflanzen und so weiter zu benennen, und was eigentlich so viel bedeutet, wie das einzelne Wesenheiten aus sich heraussetzt, aus seinem Wesen heraussetzt. Und zwar interessant zu sehen, aber auch, es wirkt einerseits Jahwe mit, um die zu formen, das wird deutlich gesagt, aber Adam ist es, der sie benennt. Und der Herr achtet darauf, der sie benennt. Der Name hat was mit dem inneren Wesen dieser Geschöpfe dann zu tun, die entstehen, nur die äußere Substanz sozusagen gibt Jahwe, die kann der Adam sozusagen diesen Geschöpfen noch nicht verleihen. Also sozusagen, die gemeint ist damit also vor allem das Ätherische und das anfängliche Physische. Aber er kann ihnen vor allem das, was seelisch in ihnen lebt oder sie seelisch umspielt, weil auch die Pflanzen werden ja zum Beispiel von seelischem umspielt zum Beispiel und in ihrer Gestalt geprägt, also etwa gerade besonders stark bei den Blütenpflanzen, das ist besonders stark. Also eine Pflanzenblüte lebt eigentlich davon, dass er rundherum das Astralische, das heißt das Seelische von außen heranwirkt. Daher sprechen die Blumen auch so zur Seele irgendwo und jede drückt irgendwas aus. Man kann sogar sagen, also gerade Blumen, Blütenformen, jede Blütenform lässt sich fast einer bestimmten Seelenstimmung zuordnen irgendwo. Nicht ohne Grund. Ich meine, ein grünes Blatt weniger. Das ist eben grün und beruhigend und angenehm, aber das so unmittelbar zur Seele sprechen eben die Blüten, weil sie tatsächlich eben aus dem Seelischen heraus mitgestaltet werden. Da wird also dieser rein vegetative Prozess bereits aufgehalten und die Formung kommt sehr wesentlich aus dem Seelischen, aber von außen halt, noch nicht von innen. Und gerade also dieses seelische Element ist es, dass Adam jetzt, wenn er die Namen gibt, diesen Wesen verleiht sozusagen. Aber das sind Teile aus seinem Wesen im Grunde, die er heraussetzt. Und damit beginnt also dieser Prozess, dass da langsam solche Wesenheiten eigentlich herunterzuschneiden beginnen. Das sind nämlich die sich zuerst verdichten im materiellen Element, während Adam selber, könnte man sagen, also zu der Zeit noch mehr im Umkreis schwebt. Und es beginnt sich aber schon da zu verdichten, der Kern. Und weiß ich nicht, Garten Eden kann man sich vorstellen, ist so irgendwo so da dazwischen, nicht ganz an der Peripherie oben, aber so dazwischen, ist jetzt also noch in Luftströmungen von mir aus, Gasströmungen und vor allem dem ätherischen Element, das da drinnen wirkt, in dem lebt das. Aber es ist gegenüber da schon ein Erschöpfungsprozess dieses ganzen Adamwesens, wenn man so will. Also am Anfang umfasst er die ganze Erdenmondensphäre. Und dann wird es kleiner und in den dichten Kern sammeln sich eben jetzt nach und nach die Wesenheiten an, die er sich heraussetzt oder deren inneres Wesen, deren Charakteristik sozusagen er durch die Namensgebung bestimmt. Das ist damit angedeutet. Name hat er immer was mit dem Manas zu tun, mit dem Geist selbst. Das Geist selbst ist aber im Grunde das, was Seelisches schaffen kann, was Seelisches erschaffen kann, im Grunde. Wir bilden Manas, Geist selbst aus, wenn wir durch die Tätigkeit unseres Ich unseren Astralleib verwandeln, schöpferisch umgestalten. Und man muss ja als erstes den Leuten natürlich und so weiter, wenn da neue Eigenschaften einbilden. Und in dem Maße, in dem wir das tun, entwickeln wir unser eigenes Manas oder Geist selbst. Das heißt nichts anderes als die Schöpferkraft, neues Seelisches zu erzeugen in Wahrheit. Das ist natürlich bei uns jetzt noch sehr wenig ausgeprägt, aber dieses Manas oder Geist selbst ist im Grunde schon vorbereitet worden auf der alten Mondentwicklung, die unserer Erdentwicklung vorangegangen ist, nur nicht individualisiert für jeden einzelnen Menschen. Also Adam kann jetzt sozusagen zugreifen in gewisser Weise auf das Manas, das von der alten Mondentwicklung herüberkommt, und indem er Teile heraussetzt aus sich, beginnt er bereits schöpferisch zu werden, und da wirkt das Adam-Ich bereits drinnen. Das ist bereits eine Tätigkeit des Adam-Ich. Da muss sogar eben der Schöpfergott oder Jahwe eigentlich darauf warten, wie der Adam die Tiere benennt. Weil es ist nicht von Jahwe hundertprozentig vorgegeben. Er hat zwar das äußere Materielle dieser Geschöpfe geschaffen, aber nicht das Innere, nicht das Seelische sozusagen, das drinnen ist oder es bei den Pflanzen umspielt. Das kommt durch das Adam-Ich herein. Und das ist was Neues. Und das heißt, selbst Jahwe muss also zusehen oder hören, wie der Adam sie benennt. Das heißt also, die Geschöpfe, die jetzt auf Erden entstehen, sind wirklich ganz eng mit den Menschen verbunden und sind mitbestimmt sehr wesentlich durch den Menschen. Also die ganzen Erdenpflanzen, die ganzen Erdentiere, so wie sie jetzt sind, sind zu einem wesentlichen Teil mitbestimmt durch uns. Einmal durch den Adam, der einmal der Ausgangspunkt für die Menschheitsentwicklung ist. Und natürlich kommen dann andere Kräfte hinein, auch es kommt eben von da drinnen dann, da sammeln sich die arimanischen Kräfte, auch die bauen sich da ihre Burg und die ergreifen das Ganze von unten und machen es dann noch materieller, als es ursprünglich gedacht ist. Und natürlich wirken auch luziferische Wesenheiten mit und so weiter. Also, aber man kann sagen, die irdischen Geschöpfe sind eigentlich so luziferisch, arimanisch, aber im Kern durch den Menschen bestimmt, in ihrer Wesensart. Und wenn diese ganzen Geschöpfe sozusagen herausgekommen sind aus dem Adamwesen, was also schon so eine gewisse Spaltung, im Grunde Abspaltung eben bedeutet hat aus dem Adamwesen, weil da passiert genau dasselbe, was wir vorher gesagt haben, die fallen aber dann schon auch zum Teil aus seinem Bereich heraus. Also die entwickeln sich dann bis zu einem gewissen Grad auch weiter selbstständig. Und am Ende dieses Prozesses, wenn die Tiere, die Pflanzen und das herausgetreten ist, dann tritt die größte Spaltung eben ein, dass sich das eben teilt in den Adam und ein Eva-Wesen. Das ist also der Endpunkt. Und man sieht eigentlich gleich danach, schließt ja dann schon das Sündenfallgeschehen an. Also eigentlich, wobei das natürlich lange Zeiträume in Wahrheit sind. Aber, und das Eva-Wesen wird in dem Moment geschaffen, wo dieses Adam-Wesen jetzt nicht mehr nur im Luftraum, sich nicht mehr nur im wässrigen Element bewegt, sondern wo beginnt das Feste eine Bedeutung zu bekommen. Darum die Geschichte mit der Rippe. Darum ist es aus der Rippe gemacht. Also bevor sozusagen das feste Element nicht da ist, in einer gewissen Weise, vorher findet diese Trennung nicht statt. Das spielt also da schon hinein.
Und das Heraussetzen der Tiere oder der Wesenheiten,
ja,
wie auch immer,
ja.
Das ist eine Voraussetzung.
Das ist eine Voraussetzung dafür, dass dann diese, genau, dass dann auch diese Trennung erfolgt. Das ist sozusagen nur die letzte größte. Da setzt er jetzt, weil man kann sagen, wenn das anfängt mit den Pflanzen, die herunterkommen, da ist noch ganz wenig Seelisches, sehr einfaches Seelisches beteiligt. Das ist ein kleiner Splitter. Und je höher sozusagen die tierische Entwicklung dann ist, je komplexer diese Tiere sind, die da heraus entstehen, immer noch in einer Vorform, die man nicht mit unseren heutigen direkt vergleichen kann, aber weil sich das ja zunächst einmal alles noch im, im luftigen, wässrigen Element zunächst abspielt. Also das heißt, die Tiere sind alle ein großer Wassertropfen in einem großen Wassermeer sozusagen, im Grunde.
Aber irgendwann einmal werden sie dann sichtbar und das ist unser Bild, das wir dabei haben.
Genau, ja. genau, das ist, und das sind dann immer größere Teile des Seelischen, das aus diesem Adamwesen ausgeschieden wird. Die sind aber noch nicht so reich, andererseits, dass sie den schöpferischen Funken aufnehmen können. Der Punkt ist nämlich, erst ab einer gewissen Reichhaltigkeit des Seelischen ist es überhaupt fähig, ein Ich aufzunehmen, das jetzt darin schöpferisch weitergestaltet. Weil die Splitter, die da jetzt herauskommen, diese ganzen Sterne, da kommen jetzt die Pflanzenwesen und alles Mögliche heraus und dann kommen schon größere.
Aber immer Gruppenseelen.
Ja, richtig. Das heißt, es entstehen solche Dinge, die dann aber verbunden sind miteinander. Aber sie kriegen eine Selbstständigkeit, sie trennen sich auch als Gruppenseele von dem Adamwesen ab. Das heißt, sie bilden eine eigenständige Gruppenseele. Mit der Zeit. Aber sie sind untereinander verbunden, die Wesen heute halt, zu dieser einen Gruppenseele zum Beispiel dazugehören. Und nur das ist etwas, was der Adam aus seiner Seelensubstanz verliert. Zunächst einmal. Oder ausscheiden muss auch, weil das die niederen Kräfte sind. Zunächst. Das sind die ganzen niederen Kräfte auch, die er ausscheidet. Und
mit den Funken, Aufnahme des Funken.
Ja, genau. Diese, da kann zwar die Gruppenseele jetzt einen Funken aufnehmen, nämlich genau ab dem Moment, wo sie einen Funken aufnimmt, kann sie sich selbstständig machen. Dann trennt sie sich wirklich völlig ab von dem Adamwesen. Dann geht diese Verbindung da verloren und es wird was Eigenständiges und entwickelt sich weiter. Und die Gruppenseele bestimmt die einzelnen Tierindividuen zum Beispiel. Da muss also diese Gruppenseele aber so groß und so reich sein, dass eben dieser schöpferische Funke hinein kann. Aber es reicht nicht aus, dass ein Einzelwesen diesen Funken aufnimmt, sondern nur die Gruppenseele zu dem Zeitpunkt. Und es werden aber immer größere Gebilde sozusagen, die herausgesetzt werden aus dieser Adamseele. Zuerst nur ganz kleine Splitter, immer größer und zum Schluss ist diese Eva-Wesenheit der größte Teil, weil das ist praktisch halbe. Und das passiert in dem Moment, wo wirklich das Erdelement beginnt zu entstehen. In dem Moment ist die größte Trennung da. Nämlich die Notwendigkeit der Trennung entsteht, nämlich dadurch, warum entsteht das Niedere. Ich meine, natürlich einerseits durch die Widersacherkräfte, die natürlich immer stärker hineinwirken, die aber vor allem auch immer mehr zu solchen Verhärtungen führen. Und diese Verhärtungen, also das heißt das Leibesgefäß, das immer dichter ist, das saugt im Grunde das Seelische hinein und irgendwann reißt die Verbindung sozusagen oben. Da reißt immer wieder etwas ab und namentlich dort, wo das, selbst bei den Pflanzen, wo das zu fest und dicht wird, wird das Seelische zwar jetzt nicht in dem Sinn in der Pflanze eingeschlossen, aber sie nimmt es da mit in der Gruppenseele und das reißt es ab. Also die physisch-ätherische Substanz reißt es heraus eigentlich. Das ist der Grund, warum diese Abspaltungen passieren in Wahrheit. Und diese Verhärtungen sind natürlich jetzt zunehmend auch durch die arimanischen Kräfte bewirkt, die im Erdbereich wirken. Also das ist ein Prozess, der sich hochschaukelt, weil der Ariman, je näher die herunterkommen, umso mehr kann er nach innen greifen und dann beschleunigt sich sozusagen dieser Prozess. Immer mehr, dass die Leibesgefäße, die zunächst eben noch aus Luft, Wasser, Wärme bestehen, werden aber immer zäher und immer dichter. Und das bewirkt, dass Seelisches eben herausgerissen wird aus dieser einen Adamseele zunächst. Und schließlich, als letztes dann, also das größte Stück, das eben herausgerissen wird, ist dann die Eva-Seele. Aber zugleich ist das ein großer Moment des Erwachens für den Adam. Gegenübergestellt. Das wird sogar wörtlich da mit dem Wort Kenekdo, wo ist das da? Also auch die Tiere schon werden und die Pflanzen werden dem Adam gegenübergestellt. Das wird ganz deutlich gesagt. Das heißt, so ähnlich wie schon am ersten Schöpfungstag haben wir davon gesprochen, dass die Elohim ein Art Gegenstandsbewusstsein entwickeln. Schon allein dadurch, durch die Trennung von Himmel und Erde. Sie bleiben eigentlich mit dem Himmel verbunden, aber die Schöpfung passiert auf der Erde. Und sie sehen sozusagen, sehen natürlich mit äußeren Augen, aber sie sind außerhalb dessen, können sich dem gegenüberstellen. Und daher sagen sie dann immer nachher, also sie machen etwas und siehe da, es war gut. Daran entwickeln sie also ihr starkes Bewusstsein. Und diese Adam-Wesenheit wird immer bewusster, dadurch, je mehr sie solche Wesenheiten heraussetzt, die eigentlich Teil seines Wesens waren, aber jetzt außerhalb sind. Und dann in denen spiegelt er sich sozusagen. Und der größte und wichtigste Schritt zu dem Aufwachprozess ist daher die Trennung der Adam und Eva. Das heißt die beginnende Geschlechtertrennung eigentlich. Weil das ist eben ein langer Prozess, der fängt da an, kurz vor dem Sündenfall geschehen, eigentlich schon, und setzt sich dann fort.
Heißt das, dass Fraueninkarnationen von der Eva-Seele kommen? Von Eva-Seelischen?
Naja, es ist
Also ich habe auch etwas von der Eva in
mir. Ja, ich meine, ich habe es da auch mit Absicht so gezeichnet, dass da trotzdem eine Verbindung noch besteht. Das ist keine vollständige Trennung da, das ist auch ein Austausch da. Also, es ist, weil man muss sagen, im Seelischen selber gibt es die Geschlechtertrennung eigentlich nicht. Beim Homunculus kommt es so schön raus, er instinkt mich, ist noch merkwürdig, er instinkt mich hermaphroditisch. Weil dieser Homunculus eigentlich nämlich nur eine astrale Erscheinung ist, ein Seelenflämmchen. Eben gar nichts körperlich, das fällt ihm greiflich durch die Kaffen oder so ähnlich, ja. Das heißt. Also das heißt, da gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Höchstens dann durch die Leibesgefäße und die Rückwirkung, die dadurch dasteht, ändert natürlich das Bewusstsein etwas, weil das Bewusstsein wirkt das Leibesgefäß als Spiegel und der weibliche Spiegel ist immer ein bisschen anders als der männliche Spiegel. Und dadurch hat es natürlich auf seelische Erleben sehr wohl eine gewisse Rückwirkung. Dann. Aber prinzipiell gibt es da im Seelischen keine Geschlechtertrennung zunächst. Und daher fließt da natürlich etwas ineinander, aber man kann schon sagen, von der Eva gehen Seelenkräfte aus, die sich eben weibliche Leibeswillen schaffen dann letztlich. Das kann man schon so interpretieren. Aber sie steht trotzdem immer wieder im Austausch auch mit den Adamkräften, weil ganz hört die Verbindung nie auf. Ja, weil die Seelenwelt ist immer verbunden, es ist immer nur eine relative Trennung, wir haben das da unten auch angedeutet, wo es praktisch schon ganz selbstständige Einzelwesen sind, aber so ein bisschen eine Brücke ist immer noch da, so in eine gemeinsame Seelenwelt hinein.
Sonst würde die Frau überhaupt nicht verstehen.
Ja, wenn das ganz weg wäre, dann würde man einander überhaupt alle miteinander nicht verstehen. Also das beruht eigentlich darauf, dass da immer in der Brücke ist. Es wird sich nur dann in Zukunft von jetzt ab ändern, indem ja das Ich da drinnen sitzt und das Ganze seelisch bereichert, von innen heraus. Bis jetzt ist es immer von außen geschöpft, weil das alles ist, das Grüne da, das ist im Grunde das, was vom Sechstagewerk herübergekommen ist. Da ist ja der Adam schon geschaffen worden als eigentlich seelisches Wesen, ohne diesen Leibeswillen im Grunde. Also das, der ganze Pingel kommt vom Sechstagewerk herüber im Grunde. Und jetzt beginnt sich dann langsam in Einzelwesenheiten zu zerteilen, diese eine Adamseele, aber bedingt durch die Leibesgefäße. Aber das heißt, das ist zunächst einmal das, was durch die Gemeinschaft der Elohim geschaffen wurde. Wenn das den Reifegrad erreicht hat, kommt das Adam-Ich hinein oder entzündet sich. Das heißt, dieses von den Elohim geschaffene Seelische ist reif, den Schöpfungsfunken aufzunehmen. Ab da beginnt es sich selber weiter zu gestalten. Das heißt, ab dem Moment ist es nicht mehr reines Geschöpf des Jahres, sondern auch Geschöpf seiner selbst, der Adam. Ganz fein und ganz anfänglich. Und dieses Selbstgestalten wird aber immer stärker. Und es ist zunächst ein Umgestalten des Gegebenen und dann sogar immer mehr ein Bereichern, also wirklich völlig Neues Seelisches zu schaffen. Und aus dem heraus entsteht ein Überfluss, ein Überschwang sozusagen, der sich aus diesen Menschen dann letztlich wieder in die Seelenwelt ergießen wird. Und dann entsteht aber eine neue Art von Verbindung, in dem jeder etwas hineinströmen lässt in die Seelenwelt und dort durchdringt sich das. Aber jedes mit einer individuellen Tönung, da habe ich das jetzt mit verschiedenen Farben da angedeutet. Das sind die Farben, die sich da alle miteinander mischen, sozusagen, überlagern. Es wird also dann irgendwann ein Gesamteindruck weiß, sozusagen, geben, wenn man das jetzt imaginativ schildern will. Aber darin sind unendlich viele Farbnuancen, weil jeder einzelne Mensch eine ganz eigene Farbnuance beiträgt dazu. Und dann entsteht ein neues gemeinschaftliches Seelengebilde, das aber nicht mehr Gruppenseele im alten Sinn, sondern in einem ganz neuen Sinn ist, wo ganz starke Individualitäten, ganz starke Iche drinnen sind, die von da immer wieder nachliefern, neuen Seelenstoff, wenn man so will, neue Seelensubstanz. Und die sich vereinigt dann zu einer menschheitlichen Seelensubstanz aber auch, in der dann ganz besonders das große Christus-Ich auch leben kann drinnen. Weil man müsste eigentlich jetzt dazu zeichnen, dass da drinnen, schon wenn es zwei sind, wenn zwei oder drei in meinem Namen vereinigt sind, lebt das Christus-Ich drinnen. Und das kann dann jetzt natürlich noch mehr produzieren und bereichern, das Ganze. Also das bringt jetzt noch eine größere Fülle da hinein, aber nach Maßgabe genau dessen, was da von unten entgegenkommt. Also es erhöht und verstärkt das Gemeinsame, das aus der Mischung sozusagen entsteht, was von jeder einzelnen Individualität kommt. Und das kann im Grunde unendlich bereichert werden durch das Christus-Ich. Also da kommt dann noch was viel Höheres hinein. Und ob es und wie es hineinkommen kann, liegt aber ganz an den Individualitäten, die da beteiligt sind. Also das ist nichts, was jetzt aufgezwungen ist sozusagen, sondern was nur dem Christus eine Einladung an den Christus ist sozusagen, die ihm den Raum gibt, da hat er ihn jetzt im Grunde das, was an Formen, Seelenformen vorgegeben ist, hier verstärkt, ergriffen, erkraftet im Grunde, wirksamer macht, größer macht, in die Welt hineinträgt.
In die Seelenwelt.
Ja, in die Seelenwelt, genau.
Und ist es dann nochmal eine Reinkarnation und nimmt sie von dir Seelenwelt dann was mit?
Dann nimmt man aus dieser Seelenwelt etwas mit. Richtig. Das heißt, wir haben nämlich jetzt das Problem, wenn wir jetzt in unsere Zeit denken, ist das Seelische da schon ziemlich durch die arimanischen Kräfte, ja, ich Also ist da schon eine ziemliche düstere Schicht drüber. So, und wir müssen von dem auch was hineinnehmen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, solange wir nicht stark genug sind, hier genug Eigenes erzeugen zu können. Da müssen wir was von diesen Kräften uns eben auch da hineinfließen lassen. Das nützt uns nichts. Und wenn aber das Ich dann einmal stark genug wird, dann kann es anfangen, diese Kräfte auch aufzulösen, weil erzeugen und auflösen, das ist an zwei Seiten desselben. Also wenn ich fähig bin, Seelisches aus dem Nichts zu erschaffen, bin ich auch fähig, negatives Seelisches ins Nichts wieder zurückfallen zu lassen. Also das Werden und Entwerden, das ist beides möglich. Und je mehr sowas passiert und Menschen dadurch jetzt positive Seelenkräfte zuführen der Seelenwelt, umso bessere Inkarnationsbedingungen haben Seelen, die wieder herunterkommen. Das heißt, mit der Zeit wird dann das wieder aufgelöst und wird durchlichtet. Dadurch, dass Menschen vorangehen und die Seelenwelt bereichern und das Ganze womöglich noch verstärkt wird, dadurch, dass der Christusimpuls darin liegt und dem Ganzen einfach eine noch viel stärkere weltwirksame Kraft verleiht. Das tut er nämlich eigentlich. Er sagt sozusagen, so ihr habt sozusagen den Plan gemacht, wie es werden soll, und ich gebe euch jetzt die Kraft dazu. Ich werde das Ganze vergrößern um 10.000-fache oder 100.000-fache sozusagen. Und so, dass es wirklich in der Welt wirken kann und dass es im Grunde etwas ist, was sich jetzt auf die ganze Menschheit als neue Quelle eröffnet. Und dadurch also ganz andere Inkarnationsbedingungen auch wieder schaffen kann. Das wird immer wichtiger werden, weil die andere Tendenz ist eben, dass die dunkle Wolke da durch die namentlich arimanischen Kräfte immer stärker wird. Und dann würde im Extremfall würde das passieren, dass da wirklich eine ganz dichte schwarze Hülle ist und man nur mehr aus dem Seelischen, was da drinnen ist, aus dem Sumpf eigentlich heraus ist, einen Astralleib bauen könnte. Und das wäre im Grunde ein ganz, ganz minderwertiger Astralleib. Und das kann aber jetzt eben von der direkt von oben unmittelbar nicht mehr geändert werden. Da ist das Reich Ahrimanns. Die Wirkung von da oben direkt geht irgendwo bis daher und kann das nicht auflösen. Das kann nur von den einzelnen Ichen ausgeschehen. Die haben den unmittelbaren Zugang zur Schöpferquelle, aber bringen das jetzt sozusagen von unten hinein. Und das heißt, das kann letztlich nur durch Menschen aufgelöst werden, aber dann mit der Hilfe des Christus auch. Aber der kann eben auch nicht, direkt von oben kann er auch nichts bewirken, sondern nur, wenn die Menschen ihm da den Boden bereiten, dann kann er ihre Kräfte verstärken und die können das auflösen. Und genau also in der Übergangsphase sind wir jetzt. Und das ist eigentlich die Chance jetzt sehr groß, dass da was tut. Das fängt eigentlich jetzt erst so richtig an. Und mit jetzt meine ich wirklich also genau jetzt. Nicht Jahrhunderte oder Dings, sondern es fängt jetzt an. Und es war vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren noch nicht so stark möglich. Das auch zu Steiners Zeiten noch nicht so stark möglich. Für Einzelne natürlich, aber mit stark möglich meine ich, dass es für eine zwar noch nicht riesige, aber doch etwas größere Anzahl von Menschen möglich wird. Nicht nur für Einzelne Auserwählte, die über lange, lange Zeit dazu ausersehen waren schon und die vorangegangen sind, sondern wo jetzt mehr einzelne Menschen aus ihrem Ich heraus diese Tätigkeit ergreifen können. Also das ist ein riesiger Prozess, das Ganze. Und was der Erfolg davon ist, ich meine, abgesehen davon, dass die einzelnen menschlichen Iche natürlich reifer werden, und reifer werden heißt, dass sie größere Schöpferkraft entwickeln, weil der Punkt ist, wie kann ich die Größe des Ich messen, ich meine, räumlich sowieso nicht, aber ich kann es messen an der Schöpferkraft, die es hat. Wenn ich etwas Kleines schaffen kann, ist sie halt nur klein. Und wenn sie ein großes, größeres Werk schaffen kann, ist sie größer. Weil das Ich, über das Ich kann ich im Grunde gar nichts sagen. Ich kann es nur in seinen Taten messen. Im Grunde.
Wodurch ist das begünstigt jetzt, dass sowas möglich ist?
Naja, mit begünstigt, paradoxerweise, gerade auch durch die dunkle Decke. Weil die also eine Phase eingeleitet hat, wo die Iche ganz, ganz stark abgeschnürt werden. Also sowohl von dem da oben als voneinander und da im Inneren jetzt ganz ihre Individualität entweder entwickeln können und wollen und andere nicht. Je nachdem. Aber es gab doch genug, die das ergriffen haben, weil das Ich da drinnen, für das spielt die dunkle Decke an sich keine Rolle, weil die hat sozusagen die unmittelbare drahtlose Verbindung zur Schöpfungsquelle, weil ich könnte die Schöpfungsquelle genauso daher setzen, es ist dieselbe, also das ist keine räumliche oder zeitliche Distanz oder was, es ist immer dieselbe Schöpfungsquelle, das lässt sich in der Zeichnung nicht anders machen. Also die braucht das nicht überwinden, eine Barriere da. Aber das Phänomen ist eben, je mehr das Ich in diese Isolation getrieben wird, desto mehr werden zumindest einzelne Iche dazu aufgerufen, jetzt wirklich aus ihrem eigenen Inneren heraus in der größten Verzweiflung schöpferisch tätig zu werden. Das ist vorbereitet worden im Grunde durch das ganze 20. Jahrhundert. Und da hat es ja immens viel an gerade im 20. Jahrhundert, immens viel an dieser dunklen Decke aufgestaut. Und wenn man denkt, eben die ganze Nazi-Zeit, was da war, und das ist ja nur, im Grunde aber nur die sichtbare Spitze des Eisberges, die dahinter ist. Und Zeit des Kalten Krieges, was da nämlich alles an Arimanisierung im Hintergrund entwickelt wurde im Zuge dieser ganzen Kriegsgeschehen oder dieses Kalten Krieges auch und so weiter und was aufgebaut wurde, ja, was im Finanzsystem jetzt dahinter steckt, in der ganz animalisierten Geschichte, die aber einen immensen Einfluss auf das Weltgeschehen nimmt, das hat es sehr stark angehäuft. Also das geht natürlich weiter noch in unsere Zeit jetzt hinein, aber es hat bei einzelnen Menschen dann wirklich dieses sich ganz auf sich selbst stellen müssen im Grunde befördert. Ich meine, viele sind auch untergegangen und haben also verzichten dann im größten Teil da auf ihr Ich tätig werden zu lassen. Nicht, dass sie gleich Ich loswerden deswegen, aber es ist das Ich ist halt der Ege und meldet sich halt zwei, dreimal im Leben und dann ansonsten döst es dahin. Und sagt, naja, ich sage es schon, aber im Grunde ist es Massenmeinung, irgendwas ist halt von der Partei oder von der Partei oder von der Interessensgruppe oder von der, ich hat aber mit dem Ich nichts zu tun. Das ist sicher die breite Masse. Aber Einzelne sind gerade in dieser Notsituation, wenn man so will, herangereift, jetzt wirklich eigenständig zu sein. Unabhängig von allen, die brauchen keine Kirche dazu, kein Nix, gar nichts. Damit will ich gar nichts gegen die Kirche sagen, aber die nicht sagen, ja, aber wo finde ich jetzt wieder die Stütze, dass ich dort glauben darf oder da, oder wer sagt mir denn wie? Nein, der sagt, ich habe meine Sache auf nichts, das heißt auf mich gestellt, und aus dem Nichts muss ich was tun. Aber das kommt wirklich jetzt, ich meine, das ist einfach ein Phänomen, das zu beobachten. Ich sehe das sehr deutlich irgendwo, dass das jetzt so, ja, etwa seit der Jahrtausendwende begonnen hat. Und es war vielleicht nicht zufällig, gab es da auch das 1998 vorher, weil das ja dann so wenig mehr geredet worden ist, das dritte Mal die Zahl des Tieres. Also die dreimal Und das ist ein sehr starker Schub in dieser Verfinsterung. Also die gerade kurz vor der Jahrtausendwende passiert ist und der Schub, der glaube ich sehr, sehr dramatisch in Wahrheit war, nur sich nicht so in sichtbaren äußeren Katastrophen ausgelebt hat. Darum ist dann so still geworden. Ich kann mich erinnern, bei den Anthroposophen vorher war so viel die Rede, was wird denn da sein alles in 1998, und dann ist die Welt trotzdem nur stehen geblieben. Gut, sicher, es war dann kurz danach 9-11 und die Geschichten, aber man hat sich halt vielleicht gedacht, weiß ich, muss doch noch spektakulärer irgendwo sein, aber es spielt sich nicht mehr so äußerlich ab. Das Äußere spielt immer weniger Rolle, sondern seelisch. Seelisch hat sich eine immense, durch die Menschheit durch eine immense Verhärtung und Arimanisierung ergeben, gerade um die Jahrtausendwende herum, als Folge dieses Impulses. Aber die andere Seite gerade, also, ich sage auch kurz danach, ist, dass da einfach mehr Möglichkeiten für das Ich aufgetreten sind, dass sich das Ich also mehr aufwacht. Das ist, also die Chance ist einfach da. Ich meine, die Frage ist, ob sie genützt wird. Wenn nicht, dann wäre das ganze Leid, was namentlich im 20. Jahrhundert die Menschheit getroffen hat und im Grunde wirklich die ganze Menschheit getroffen hat, dann wäre das völlig sinnlos gewesen. Ich meine, dass es auf diesem Weg passiert ist, ist eh schon tragisch genug. Ich meine, es hätte sicher andere Wege auch gegeben, wenn sie angenommen die Anthroposophie so entfalten hätte können, im 20. Jahrhundert, dass sie bis ins Soziale hinein gestaltend hätte wirken können, Dreigliederung und was Gott was alles, dann hätte man diese Entwicklung auch ohne diesen Katastrophen vielleicht erreichen können oder auf mildere Weise. Also ich will jetzt keineswegs sagen, dass diese Art, wie es passiert ist, dass es also unter diesem Druck der schwarzen Hülle passiert ist, dass das eine Notwendigkeit war. Aber es ist halt einfach das Faktum sozusagen so geschehen. Ich meine, weil vorher war es einfach, waren die Iche offensichtlich noch zu schwach, um diese Idee in die Welt zu setzen. Dann sind die Gegenmächte eben gewaltig hereingebrochen und wahrscheinlich in einer Weise wie noch niemals in der Menschheitsgeschichte. Ich meine, nicht, dass es nicht in älteren Zeiten auch schon genug Grausamkeiten gegeben hat. Also das ist es ja nicht, wenn man denkt, was die Assyrer alles schon aufgeführt haben, schon lang vor Christi. Ich meine, das waren auch Feinheiten, also was die Leute in Teer getaucht haben und was Gott was und ja, alle möglichen Grauslichkeiten. Also das hat man schon immer können, aber einfach mit einer so systematischen menschheitsweiten Auswirkung hat es eben erst im 20. Jahrhundert funktioniert. Natürlich mit auch durch die Technik. Also das heißt durch dieses arimanische Mittel, das einfach letztlich den letzten Winkel der Erde irgendwo mit hineingezogen hat. Aber ich sage eben auch ab der Jahrtausendwende sichtbar, vielleicht ein paar Jahre später erst, tritt also glaube ich schon diese Möglichkeit auf, dass einzelne Menschen da sind, die wirklich aus dem Ich heraus und ohne auf irgendwas Traditionelles einfach bloß aufzubauen und das zu übernehmen, sondern schöpferisch neu gestaltet wirklich das Ganze bereichern. Und um das geht es letztlich. Dann erfüllen wir als jeder Einzelne, als Ich, unsere Aufgabe, wir erfüllen unsere Aufgabe für die Menschheit und es ist zugleich eine Bereicherung für die Schöpfungsquelle selber, weil jedes Ich ist unmittelbar mit der Schöpfungsquelle in gewisser Weise identisch sozusagen geradezu. Also, und das bedeutet, dass für jede zukünftige Schöpfung, die entsteht, einfach diese Impulse drinnen sind, diese Kräfte drinnen sind auch. Und was durch Menschen Ich hier hineinkommt, wird für die Zukunft eine immer größere Bedeutung bekommen. Und dann sind auch höhere Bewusstseinsformen und so weiter, alles möglich. Weil es ist nicht so, dass sie immer in der Weltentwicklung alles wiederholt. Manchmal schaut es so aus mit den ganzen Kreisläufen und mit den Schemen, das ist nicht eh immer wieder nur dasselbe passieren. Aber es gibt dann qualitativ schon große Unterschiede. Weil schon die Art des Bewusstseins, wie selbst die Elohim entwickelt haben, während der Erdentwicklung, gab es in der Form vorher nicht. Und beim nächsten Kosmos sozusagen, der entsteht, wird noch eine ganz andere Bewusstseinsstufe möglich werden und da wird bereits der Beitrag des Menschen eine Rolle spielen. Das heißt, in seiner Qualität, in seiner Art. Und das heißt, wir haben schon heute einen gewissen Teil der Zukunft in der Hand sozusagen, sind mitverantwortlich im Grunde dafür. Das ist die andere Seite natürlich auch, dann, dass damit eine Verantwortung entsteht auch. Dann kann man nicht sagen, ja, die Götter werden es schon richten. Jetzt habe ich wieder einen Blödsinn gemacht, ihr macht es schon. Also irgendwann, so klein auch immer es noch ist, aber auch Kleinigkeiten können dann große Auswirkungen in Wahrheit haben. Also das sind natürlich dann, wie soll ich sagen, die Schilderungen auch da, wenn wir uns beschäftigen jetzt die ganze Zeit mit der Schöpfungsgeschichte, was da hinübergeht, ist eigentlich schon die Geschichte der Apokalypse dann. Also das ist dann sozusagen das, was die Zukunft vorbereitet. Das ist die andere Hälfte. Wir haben jetzt das Thema halt hauptsächlich das einmal bis daher, bis das anfängt von mir aus, bis das erwacht. Das ist das Interessante. Ein bisschen lüften. Naja, damit haben wir mal so einen großen Überblick über das Ganze. Also das Sündenfall geschehen, wie gesagt, das tritt also irgendwo hier dann drauf. Da ist die Geschichte, wo der Sündenfall beginnt. Also wo diese Trennung anfängt, das Ganze überlappt sich. Also man darf halt die Erzählungen nie so äußerlich eben nehmen, so und jetzt habe ich das gemacht und das gemacht und doch. Und es sind Dinge, die sich zeitlich sehr überschneiden. Wir haben gesagt, die Schlange, die ins Paradies kommt, sozusagen, die ist schon in dem Moment da, wo vom Baum des Guten, der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede ist. Also spätestens da hat sie Platz genommen im Paradiese. Auch wenn sie noch ganz in den Baum verwoben ist und dann erst langsam sich herauswindet aus dem Baum als eigenständiges Gebilde. Aber sie ist sozusagen schon da, bevor noch der Adam eigentlich hineingesetzt ist in den Garten. Weil es steht ja ganz deutlich, es kommt interessanterweise bei den Übersetzungen dann schon nicht immer ganz genau heraus. Aber hier ist sehr deutlich, also es gab am Anfang noch keine Sträucher des Feldes und noch keine Kräuter des Feldes, denn der Herr hat es noch nicht regnen gelassen und auch kein Mensch bebaute den Acker. Gut, dann steigt also Dunst auf und so weiter und befeuchtet die Erde, dann formt der Herr den Menschen aus dem Ackerboden, das heißt also aus dem Substanziellen dieser ganzen großen Sphäre jetzt noch zunächst einmal. Und bläst ihm den Odem des Lebens ein. Das heißt, es kommt jetzt zum bloßen Wärmeelement, das bis dahin die dichteste Hülle des Adam war, noch vom Sechstagewerk her. Da endet es eigentlich mit dem Wärmeelement. Jetzt kommt das Luftelement dazu. Und dadurch bildet sich jetzt auch wirklich diese eigenständige Adamseele, wenn man so will. Also ab dem Moment, das ist genau der Übergang, wo das wirklich was Selbstständiges wird. Und dann pflanzte der Herr den Garten Eden, von Osten her Und dann setzt er den Adam hinein. Genau. Ja, und dann kommen eben die Bäume und eben der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da ist eigentlich die Schlange schon drinnen und die Schlange bewirkt auch mit diese Trennung natürlich.
Und vorher ist zuerst der Garten Eden da und dann der sechste.
Genau, dann setzt er den Adam hinein, genau. Genau, das heißt, es wird vorbereitet erst und dann setzt er den Adam hinein und dann kommen diese Bäume, also Bäume, die verschiedensten Bäume. Und im Zentrum eben dann der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber zuerst ist der Garten schon mal sozusagen als Garten da. Das heißt also nichts anderes, als dass jetzt sozusagen das Ätherische zunächst einmal und bis zum Luftelement hinunter das Physische als Leiblichkeit, aber als eben halt im planetarischen Maßstab des Adam vorbereitet wird. Also das heißt, das ist das Luftelement und die ganzen Ätherkräfte, die die Hülle bilden jetzt für diese Adamseele. Einmal eine große Hülle, das ist, man kann sagen, diese ganze Bereich ist naja, man müsste es eigentlich genauer so zeichnen, oder nur so eine Zwischenstufe, weil das Ganze schrumpft dann natürlich schon ein bisschen zusammen. Also das heißt, der Adam als Wärmewesen existiert schon und existiert ganz im Umkreis, und das, was Garten Eden ist, ist etwas, was ein bisschen weiter drinnen ist. Also das zieht sich schon ein bisschen zusammen. Und das Adamwesen wird dann da hineinversetzt. Also zuerst bleibt er als Wärmewesen da draußen, im größten Umkreis. Das zieht sich hinein, das wird der Garten Eden. Dann zieht die Adamseele da hinein. Und dann entstehen da die Bäume und die Sträucher und so weiter. Und im Zentrum, in der Mitte des Gartens, das heißt, es hat was zu tun nämlich mit dem dichtesten Bereich, das heißt mit dem wirklichen Erdenbereich, irgendwo da der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wobei man sich das auch immer wieder nicht so als äußeren Baum vorstellen darf. Das hat alles noch wirklich planetarische Dimensionen im Grunde. Das Ganze ist die Erdenmondensphäre, so groß ist das Ganze. Also es gibt noch nicht die feste Erde, auf der irgendwas steht. Man kann höchstens sagen, das ist der Kern da, wird schon was Flüssiges sein. Also Wasser im okkulten Sinne gemeint, also ist etwas Flüssiges.
Bei dem Sündenfall,
ja.
Wie ist das jetzt mit der ersten Frau von Adam? Hat das mit dem Sündenfall etwas zu tun? Weil da ist ja die Rede von der ersten Frau.
Ja, mit der Lilith. Naja, auf das werden wir noch einmal kommen. Wir haben das schon einmal ein bisschen angedeutet. Diese Lilith-Wesenheit hat etwas zu tun mit einer Strömung, die schon mit den Elohim zu tun hat, aber nicht mit Jahwe. Also Jahwe ist ja so ein besonderes Prinzip. Er ist einer der sieben Elohim einerseits, aber er ist der Träger des Gemeinschaftsbewusstseins auch, oder der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins aller sieben. Also das heißt, er ist der jetzt, der seine Wirksamkeit so entfalten kann, dass er wirklich die vollen Kräfte zur Verfügung hat, die den Elohim erst dadurch geworden sind, dass sie den Menschen geschaffen haben. Dadurch sind sie höher gestiegen. Und er ist jetzt der, der eigentlich diese Kräfte wirklich handhaben kann. Und die anderen sechs bleiben auf der Sonne zurück. Das ist ja auch das Interessante. Wir haben im ersten Kapitel der Genesis diese Trennung Himmel und Erde. Himmel ist also vor allem auch die Sonnenwelt, mit der bleiben die anderen restlichen sechs Elohim verbunden, während Jahwe sich mit dieser Erdenmondensphäre verbindet. Er trennt sich also von den anderen. Und die anderen nehmen eigentlich unmittelbar an dem weiteren Geschehen nicht teil. Aber so ganz eben doch wieder nicht, sondern die gute Lilith hat nämlich etwas zu tun mit irgendeinem dieser anderen Elohim. Und der bringt natürlich eine Einseitigkeit herein. Das ist ein gewisses störendes Element. Ist in gewissem Sinne ein Gegenspieler des Jahwe, dadurch auch, also es entsteht durchaus auch eine gewisse Kluft dann zwischen dem Jahwe und den anderen Elohim und natürlich insbesondere zwischen dem Elohim, der was mit der Lille zu tun hat. Und das heißt, da gibt es also eine gewisse Abtrennung schon vorher. Mit dieser Lilith-Wesenheit, die sich dann sozusagen absondert. Also das ist vorher. Und das spielt dann in der Folge schon auch eine Rolle, weil von da zum Beispiel natürlich Impulse kommen, die dann mit dem Kainsimpuls zum Beispiel zu tun haben. Also Kain und Abel, dann wieder da spielt so ein Impuls wieder hinein, also da ist so eine Gegnerschaft dann zwischen zu dem Jahwe-Prinzip drinnen. Und naja, wir werden uns das noch in der Folge sicher viel genauer anschauen können. Aber das ist richtig. Und das wird natürlich also in der Bibel, in der hebräischen Bibel, die eben ganz den Verehrung des Jahwe geweiht ist, wird das völlig ausgeblendet. Das wird völlig ausgeblendet, der Teil. Das kommt also da wirklich, wird überhaupt nicht erwähnt. Ich meine, höchstens sehr, sehr versteckt, eben dadurch, dass eben der Baum mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da muss schon lang vor dem Sündenfall irgendwas drinnen sein, was nicht ganz geheuer ist, sozusagen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir uns mit der Lilith noch ein bisschen näher beschäftigen, gibt es ja aus dem Sumerischen oder so, gibt es Texte dazu und Mythen dazu, wo sie auch mit einem Baum was zu tun hat, interessanterweise. Und das können wir uns ja noch genauer anschauen. Also da sind noch einige Feinheiten drinnen. Aber diese Trennung sozusagen Adam-Eva, das ist im Sinne des Jahwe-Prinzips. Die Lilith-Adam- Geschichte nicht so ganz. Wobei, Trennung, das ist jetzt vielleicht die Frage, nicht? Weil diese Lilith-Wesenheit hat wirklich was mit den anderen Elohim zu tun und vielleicht ist das überhaupt was Selbstständiges sozusagen, was sich aber dann als Impuls irgendwie verbindet, zumindest eine Zeit lang mit dem Adam-Prinzip. Also das ist was eigentlich einen Weg macht, der anders ist als der Jahwe-Weg. Und trotzdem aber von den Elohim oder zumindest von einem der anderen Elohim ausgeht. Also der kocht sozusagen, wenn man so will, sein eigenes Süppchen noch ein bisschen. Das geht so irgendwie parallel die Geschichte. Und gibt noch so eine gewisse Würze in die ganze Entwicklung hinein. Aber das wird also völlig totgeschwiegen im Neuen Testament. Also im Alten Testament.
Du hast einmal gesagt, die Lilith ist in die Wüste gegangen.
Ja, 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 ja.
Ja, das war für mich ein sehr schönes Bild, weil in der Wüste sieht man ja auch diese Fata Morgana.
Ja, 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 richtig, ja, ja, ja. Richtig, richtig. Also das ist eine extra.
Die blühende Fantasie der Wüstenbewohner.
Ja, ja, so ja, ja.
Damit vielleicht zu tun.
Ja, 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 schon auch, ja. Schon auch. Es hat aber damit eben auch zu tun, dann so ein gewisser, es entsteht also ein gewisser Bezug interessanterweise auch zu dem Arimanischen dann und zu dem praktisch-irdischen und das zu verwirklichen. Das, da ist schon also sowas drinnen, was dann gerade im Arabertum und im Arabismus sehr stark gewirkt hat drinnen. Einerseits ein luziferischer Zug und sehr, sehr blumenreich und fantasiereich, andererseits ein total nüchterner Forschergeist, der auch drinnen ist. Na, das schauen wir uns nochmal an, die ganze Lilith-Geschichte. Sind ja noch Wesenheiten, andere Erzengelwesenheiten auch verbunden damit. Also Samael zum Beispiel, also der Mars-Erzengel, hat eine starke Beziehung wieder zur Lilith und gilt ja dann sogar teilweise als, also gelten sie als Ehepaar sozusagen, die beiden. Und da wird der Samael natürlich dann ganz negativ gesehen und im Zusammenhang gebracht mit den negativen Marskräften. Aber die andererseits wieder halt Tatkraft da hineinbringen in die Menschheit. Also eine sehr, sehr verwickelte Geschichte, das Ganze. Ja, vielleicht so ein bisschen als Anregung, wie sich das jetzt das ganze Bild noch verfeinern lässt. Man muss wirklich jedes einzelne Wort fast auf die Goldwaage legen. Also wenn man mal vom Anfang angeht, also und alle Sträucher des Feldes wurden noch nicht auf Erden und alle Kräuter des Feldes wuchsen noch nicht, denn der Herr, also Jahwe, Adonai Jahwe, hatte es noch nicht regnen lassen. Was hat es mit diesem Regen auf sich? Ich meine, darf man sich natürlich jetzt wieder nicht so ganz im äußeren Sinn vorstellen, aber wir haben jedenfalls einmal ein wässriges Gebilde im Untergrund. Wir haben eine mehr, sicher dünnere Sphäre rundherum. Und dieses wässrige Element, das da unten ist, stofflich gesehen ist es etwas, was aus den vergangenen Entwicklungen, aus den vergangenen planetarischen Entwicklungen herauskommt. Also das, was wir mit den Müttern bezeichnet haben, das hängt zusammen mit dem, was schon auf astralischer Ebene im ersten Kapitel der Genesis mit Mayim bezeichnet wurde, also die Wässer der Tiefe und so weiter. Jetzt ist es halt auf der wirklich physisch-ätherischen Ebene bereits. Aber der Ursprung ist der gleiche, er kommt eigentlich vom alten Mond herüber. Also diese Kräfte. Und das heißt, so gesehen kann dort jetzt nichts Neues einmal herauskommen. Das ist eigentlich nur das Alte, was da drinnen ist, gerade in diesem dichten Kern irgendwo. Weil die Schöpferkräfte der Garten Eden dann wird im Umkreis gebaut. Aber was ist die Voraussetzung? Also der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch bebaute den Acker. Gut, also das heißt auf gut Deutsch nichts anderes als dass also da unten wirklich nur dieses stoffliche, wässrige Element ist, das vom alten Mond kommt. Die Adamseele ist im Umkreis, nicht auf Erden, also er bebaut den Acker da unten noch nicht. Und
keine Teilung des Astralischen.
Ja, nichts da, genau. So, jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt passiert Folgendes, wenn man es genau liest. Ve'et ya'ale min ha'aretz, und Dunst stieg aus der Erde. Ve'hishka et kalpene ha'adama, und befeuchtete die Erde. Also, und Dunst stieg auf. Also jetzt steigt etwas von dem wässrigen Element auf. Da beginnt jetzt was aufzusteigen. Und wie immer, wir müssen jetzt nicht direkt ans äußere Wasser denken, so wie wir es heute kennen, aber jedenfalls ein flüssiges Element, das sich jetzt vermischt mit dem Luftelement, könnte man sagen, das ist Dunst in etwa. Und das Interessante ist ja, gerade wenn so Dünste aufsteigen, wenn man sich das genauer anschaut, wenn das so Form, wenn so ein Dunst aufsteigt und sich dann zu verteilen beginnt, ist das eigentlich die Grundgeste, die auch dem Pflanzenwachstum zugrunde liegt. Im Grunde ist es sozusagen auch wie ein aufsteigender Dunst, der sich aber dann halt mit Salzen und mit dichteren Stoffen erfüllt und dann wird es halt eine greifbare Pflanze. So ist es halt nur der Dunst, der verweht. Aber es sind im Grunde dieselben Gestaltungskräfte, die dahinter liegen. Nur das Ganze braucht eine Befruchtung aus dem Geistigen heraus. Und genau das passiert. Diese Befruchtung aus dem Geistigen kann nämlich nicht so leicht passieren, solange das eben einfach nur so eine geschlossene Kugel, so ein geschlossener Tropfen für sich ist. Wenn die Dünste aufsteigen, sozusagen sich dem Kosmos zuneigen, dann kann von da ein leichter schöpferischer Impuls hereinkommen und befruchtet sozusagen diese Dünste. Und daraus entstehen dann die ersten ätherischen Pflanzengestalten. Das ist genau der Prozess. Also erst wenn diese Dünste aufsteigen, dann kommt diese Befruchtung aus dem Kosmos heraus und da wirken natürlich also immens viele Elementarwesen mit. Und zwar hauptsächlich also Elementarwesen, die mit dem Wässrigen zu tun haben, also das, was man als Undinen bezeichnet oder wie auch immer. Oder wie man es als Nixen bezeichnen, also alle möglichen Elementarwesenheiten gibt es da, die da mitwirken. Und heruntertragen eigentlich jetzt das, was oben durch den Einschlag des Geistes befruchtend hereinwirkt in diese Dünste. Ich meine, man kann sich im Großen erlebt man das heute immer noch so ganz klein, wenn man im Sommer wirklich so ein Gewitter hat und dort die Wolken oben und da blitzt und donnert es oben, da offenbaren sich ja in Wahrheit höchste Wesenheiten. Das sind Cherubim und Seraphim, die da durchwirken, also die unmittelbar sozusagen an der höchsten Quelle drinnen sind. Und da kommen wirklich Schöpfungsimpulse herein. Und mit was kommen sie herunter? Mit dem Regen. Mit dem Regen. Und zwar ganz konkret dann mit dem Regen, weil also in unserer heutigen Zeit, weil im wässrigen Element das Wasser ein unheimlicher, naja, wie wir es naturwissenschaftlich sagen, ein unheimlicher Informationsspeicher ist. Weil Wasser lässt sich unheimlich fein gestalten, innerlich, in seiner innerlichen Struktur, das sieht man dem Tropfen außen nicht an. Aber innen, wie diese ganzen Wasser Cluster nennt man diese Geschichten, also das heißt, das sind gestaltete Gebilde aus Wassermolekülen, würde man heute sagen. Es sind Strukturen jedenfalls, die drinnen sind. Und im Übrigen Strukturen, die einen pflanzenähnlichen Charakter haben. Wir haben das, glaube ich, das letzte Mal mit der Kristallisation mit den Eisblumen oder so besprochen. Das ist aber selbst im flüssigen Wasser drinnen. Nur sieht man es dann noch weniger und es ist noch dynamischer. Und genau das nimmt das Wasser aber auf, wenn es verdunstet oben und dann vom Kosmos im Grunde im spektakulärsten halt bei einem Gewitter oder so befruchtet wird. Aber das Ganze passiert auch, wenn es nicht wirklich äußerlich blitzt. Dann passiert der Prozess halt auf feinere Weise genauso. Also das sind nämlich, und da kommen wirklich mit dem Wasser herunter die Bildekräfte, die dann namentlich einmal im Pflanzenreich gestaltend wirken.
Die Pflanzen sind aber schon ausgesetzt von Adam, oder?
Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Was ist dann der Dunst?
Nein, der Dunst selber ist zunächst einmal nur dieses materielle Wasserelement, das von den alten Entwicklungen herübergekommen ist. Und für sich selber baut das noch gar nichts Pflanzenhaftes. Sondern das baut es erst, wenn der Impuls von oben kommt. Und das ist eben jetzt das Entscheidende, dass da der Impuls in Wahrheit vom Adam kommt. Das ist nämlich genau in dem Moment, wo er die Namen gibt, kommen diese Impulse herein.
Das ist der Regen.
Das ist der Regen, genau. Und das geht mit dem Wasser dann sozusagen hinunter. Und aus dem bildet sich das. Und zwar aber vor allem, man sieht, dass das Schwergewicht liegt aber trotzdem auf den Tieren, wenn man sich das genau durchliest. Also, und die Namen, die Zuschrift der Adam, allem Vieh, allen Vögeln des Himmels und allen Leben des Feldes. Das ist jetzt nicht so ganz klar, aber am stärksten wirken also die Adam-Impulse trotzdem im Tierreich, im Pflanzenreich teilweise, und teilweise kommen da schon aber Impulse direkt von Jahwe auch hinein, weil er ist es ja, der den Garten Eden anlegt und einmal Bäume pflanzt und eben auch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens. Der ist noch nicht vom Adam geschaffen, der ist noch von Jahwe geschaffen. Erst in der Folge der nächste Schritt ist, was dann passiert, und eben hauptsächlich sind damit gemeint die Tiere, da geht der Impuls vom Adam aus.
Durch Adam.
Wobei aber Jahwe noch die äußere Leibeswille sozusagen, oder das Stoffliche zumindest, der äußere Leibeswille für die, nicht für den Menschen, das für die Tiere oder was immer da herauskommt, schafft. Weil so weit ist der Adam eben sozusagen noch nicht. Aber er kann im Seelischen kann er den Impuls hineingeben. Und also der Prozess mit der Befruchtung, der ist da zu dem Zeitpunkt noch hauptsächlich von Jahwe in Wahrheit. Und erst dann später ein bisschen auch ins Pflanzenreich hinein von Adam. Und das betrifft dann namentlich nämlich wirklich die Blütenpflanzen, die rein vegetativ wachsen, also nur die grünen Pflanzen, also Farne und solche Sachen, das ist eigentlich eine Jahwe-Schöpfung im Grunde. Erst dort, wo stärker das Seelische nämlich hineinspielt, da spielen die Adamkräfte dann sehr wohl eine Rolle. Und das ist eben besonders bei den Blütenpflanzen, weil die Blüte eigentlich umschwebt, umkreist wird von diesen astralischen Kräften. Und die bilden sie eigentlich. Und bilden sie zu einem Bild seelischer Empfindungen, wenn man so will, die sie in einem äußeren Bild ausdrücken. Also man kann wirklich sagen, jede einzelne Blüte oder so ist Bild eines seelischen Erlebens. Darum sprechen sie eben zur Seele auch. Und jetzt also bei diesem ersten Ding einmal, wo die Bäume im Garten Eden erzeugt werden, da spielen also jetzt ganz wichtig mit die Elementarwesen, und zwar die Elementarwesen des Wassers, eben die Undinen. Und die, naja, gestalten die Stofflichkeit, also das Wässrige, wenn man so will, weil Erdelemente im eigentlichen Sinn gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, also mehr als Wässrig ist nicht da. Sie gestalten dieses Stoffliche durch die Kräfte des Klangäthers. Daher auch diese rhythmische Gestaltung der Pflanzen. Bei den Pflanzen ist das ja besonders deutlich. Also Spross, Spross, Spross und Drehung, Drehung, Drehung dabei noch. Also da spiegelt sich die kosmische Bewegung irgendwo mit. Aber alles ganz rhythmisch und nach eigentlich sehr strengen mathematischen Gesetzmäßigkeiten in Wahrheit. Also so eine Pflanze ist ein wunderbarer Mathematiker in Wahrheit. Weil jede Pflanze ist eine eigene Rechnung irgendwie, die in den Raum gestellt. In Wahrheit ist es ein Wachstumsprinzip, das sich mathematisch auch relativ einfach mit einer Zahlenfolge beschreiben lässt und das sehr exakt verfolgt wird. Also das ist praktische Mathematik in der Natur draußen sozusagen. Dass wir rechnen können, liegt im Großen daran, dass wir diese pflanzenbildenden Kräfte halt ein bisschen auch in unserem Denken erregsam machen können. Daher kommt einmal sehr wesentlich was für die Mathematik, weil wir diese Gesetzmäßigkeiten in unserem Ätherleib auch drinnen haben. Und das heißt, wir lassen die Pflanzen nicht in die Welt hinauswachsen, sondern sie wächst halt als Bild in unserem Bewusstsein. Dann sage ich gerne, wenn man sich zum Beispiel unser Hirnkastel anschaut und die Nervenzellen und so, dann haben die so weit auf den ersten Blick, man braucht sich das nur anschauen, die Ähnlichkeit wie Pflanzenwurzeln. Das ist nur so ein Schnitt, durch die oberste Gehirnschicht sie anschaut, diese verzweigten Dinger da, sehr dürr und viele, viele feine Härchen an allen Ecken und Enden da, und so schaut das einfach so auf den ersten Blick wie Pflanzenwurzeln aus. Und das ist es auch. Es sind genau dieselben ätherischen Kräfte, die in den Pflanzen namentlich die Wurzeln bilden. Nur wo sind die Blüten? Ja, die Blüten erleben wir dann einmal im Bewusstsein. Das sind dann unsere Gedanken, die wir bilden. Oder zuerst unsere Fantasiegebilde, und dann, wenn wir es immer abstrakter werden lassen, dann werden zum Beispiel sogar mathematische Gedanken daraus, Zahlenfolgen zum Beispiel. Und Zahlenfolgen, aus denen entsteht dann eigentlich nur irgendeine Endzahl letztlich. Also die feste Zahl, die ist eigentlich wieder das Endprodukt eines Werdeprozesses. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, Zahlen und also Folgen und Reihen in der Schule, da gibt es unendliche Zahlenfolgen, die nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit sich verändern, aber die dann trotzdem nach unendlich vielen Schritten einen bestimmten festen Wert zustreben. Und eine einfache Bildungsgesetzmäßigkeit, 1/2, 1/3, 1/4. Wohin wird die gehen nach unendlich vielen Schritten? Also wenn ich, jetzt kann ich sagen 1 durch x, wenn es also x, das kann jede beliebige Zahl sein, jede beliebige Ganze, also dann ist eigentlich 1 durch n, eine natürliche Zahl.
Na, auf 0.
Auf 0, genau. Also wenn der Nenner unten immer größer wird, dann wird der ganze Bruch immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, und irgendwann nach unendlich vielen Schritten erreicht es 0. Aber eben erst nach unendlich vielen Schritten. Und in der Natur bei Wachstumsprozessen, die laufen oft nach solchen Rhythmen, und irgendwo brechen sie halt dann ab, weil irgendwo stirbt das Ganze dann, und dann bleibt es auf dem Stadium stehen und ist halt nicht ganz bei 0, sondern nahe bei 0, weil es ist ja relativ bald schon wieder der Wert sehr, sehr klein. Also. Und man kann sich vorstellen, jedes Ding eigentlich auf der Erde geht aus so einem lebendigen Prozess hervor, der auch nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten bestimmt ist und der nur irgendwann abbricht, stirbt, dann habe ich das tote Endprodukt. Und in dem Fall, wenn ich es jetzt rein mathematisch betrachte, wäre das in dem Fall dann die Zahl 0. Dann ist sozusagen der Prozess ganz zu Ende gekommen, 0 ist das Fertige. Aber die 0 ist eben nicht einfach als was vom Himmel Gefallenes zu nehmen, sondern Ergebnis eines im Grunde unendlichen Prozesses, aus dem es entsteht. Und das wäre der Unterschied zwischen dem Ätherischen und dem Physischen. In dem Moment, wo ich bei 0 angelangt bin, dann ist es physisch geworden, vollkommen physisch. Dann ist es aus, dann ist es tot, da geht nichts mehr weiter. Solange es in Bewegung ist und wieder weitergeht und weitergeht und weitergeht, solange sind die Lebenskräfte, nämlich in dem Fall der Klangäther, tätig. Und in der Praxis ist es aber eben so, dass irgendwo dazwischen gewaltsam das abgebrochen wird, der Prozess dann stehen bleibt. Dann ist es tot, dann ist es physisch. Und solange es in Bewegung ist, ist es ätherisch. Und was heißt das? Was heißt das für die Naturwissenschaft zum Beispiel? Das heißt, man kann sehr wohl mit mathematischen Gesetzmäßigkeiten Lebensprozesse beschreiben. Nur, ich darf es dann nicht so beschreiben, dass ich es also mit fertigen Zahlen zu tun habe, sondern ich muss es mit solchen Prozessen beschreiben, also mit solchen unendlichen Prozessen im Grunde, die dann im Einzelfall halt irgendwo abgestoppt werden. Aber und das passiert dann wieder, selbst wenn ich es bei einer und dieselbe Pflanzenart habe, bleibt es bei einer halt ein bisschen früher stehen, bei einem Exemplar, beim anderen ein bisschen später. Da heißt jedes Exemplar ein bisschen anders. Sie zeigt zwar dieselben Grundgesetzmäßigkeiten, aber eine hat halt nur zwei Platten mehr oben und der andere weniger und dergleichen. Und da unendlich viele Schritte im Prinzip theoretisch möglich sind, gibt es unendlich viele Variationsmöglichkeiten, wo ich abbrechen kann. Und es ist trotzdem immer dieselbe Gesetzmäßigkeit drinnen. Aber ich kann sehr wohl also nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten sehr gut beschreiben. Und da ist muss man sagen, im 20. Jahrhundert oder auch jetzt darüber hinaus, sind auf dem Gebiet in der Mathematik schon viele Dinge entwickelt worden, mit denen sich organische Formen, Wachstumsformen sehr gut beschreiben lassen. Und das ist gut, das ist eine tolle Sache. Also, und das ist dann nicht abstrakt alles zurückführen auf Materialismus, das hat gar nichts damit zu tun, sondern dann beschreibe ich ganz einfach, was tut der Klangäther in der Pflanze zum Beispiel. Ich meine, der Klangäther alleine reicht dann nicht mehr aus, um die tierischen Gestaltungen, zumindest die höheren tierischen Gestaltungen zu beschreiben. Da muss dann erstens einmal schon das feste Erdelement dazukommen und als Ätherkraft der Lebensäther, der ist noch komplexer, der hat noch komplexere Gesetzmäßigkeiten. Da komme ich mit den rein mathematischen Methoden nicht mehr aus. Da muss ich noch zu was Höherem aufsteigen, aber etwas, was der Steiner ja auch als Wortäther bezeichnet, also den Lebensäther bezeichnet er auch als Wortäther. Aber das heißt, es hat auch eben was mit der Sprache im weitesten Sinne zu tun. Und das hat was zu tun mit dem Klang, beziehungsweise mit der Mathematik. Also das hat, man könnte es also so vergleichen, der Unterschied ist wie die Wirkung der Musik und die Wirkung der Sprache. Klangäther ist zugleich der Zahlenäther und der Lebensäther ist zugleich der Wortäther. Also das eine hat mit der Sphärenmusik, wenn man so will, zu tun und das nächste dann mit dem Wort selber. Das sind dann vor allem nämlich die Gestaltungen, die durch den Christus hereingekommen sind, durch das Weltenwort. Wäre bis zum Klangäther herauf, der Klangäther ist bereits auf dem alten Mond entstanden. Das sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten, die alle schon von dort herübergebracht werden. Und das Neue, was kommt und was sich durch den Lebensäther jetzt verwirklicht, das ist das, was der Christus hereinbringt. Das heißt, wenn man sagt, er ist jetzt der eigentlich tätige Schöpfer in dem Ganzen, der dahinter steckt, wo man immer sagen, im ersten Kapitel der Genesis und die Elohim sprachen, also wo das Weltenwort ertönt, also das heißt der Christus, da kommen im Grunde dann immer diese Impulse herein, die sich jetzt auf der Ebene als Wortäther oder Lebensäther auszuwirken beginnen. Das ist aber wirklich in dem Moment, wo die Geschichte mit der Lippe ist, wo das feste Erdelement entsteht. Ab dem Moment wirkt da unten auch beim Adam dieser Lebensäther drinnen. Da kommt erst so richtig ins Spiel. Also das heißt, diese Pflanzengestaltungen vorher, die Jahwe hereinbringt, die sind noch ganz mondenhaft, und zwar alter Mond. Das heißt, Klangäther-Prinzip. Erst wo der Adam beginnt, die Tiere, die Wesenheiten zu benennen und schließlich sogar die große Trennung Adam-Eva da ist, weil er ja die Tiere in Wald aus sich heraussetzt und das die größte Trennung ist, die hängt dann zusammen, dass das Erdelement jetzt da ist und jetzt der Lebensäther da ist. Das heißt, jetzt kann die gestaltende Christuskraft unmittelbar bis ins physisch-ätherische hineingreifen. Weil im ersten Schöpfungstag, wo der Christus sprach, war ja das auch schon da, aber da hat er es im Seelischen gemacht. Nicht im Ätherischen noch. Das heißt, die ätherische Entwicklung läuft noch nach dem alten Schema. Da kommen noch die alten Sachen einfach heraus. Zunächst. Und wir haben in den Pflanzen natürlich einmal einen Großteil Klangätherwirkung. Im Grund alles bis auf die Blüte ist Klangätherwirkung. Und erst dort, wo die Blütenbildung ist, kommt so richtig was Neues rein. Und das hängt eben zusammen mit, bereits mit dem Lebenselternprinzip, der dort, das dort hineinspielt, und das Astralische, was rundherum ist. Das ist bei der normalen Pflanze, also das heißt bei den Farnen, bei den ganzen nicht blühenden Pflanzen, nicht der Fall. Das sind eigentlich noch sozusagen im Grunde, was von der Gesetzmäßigkeit her dem alten Mond entspricht in einer gewissen Weise. Ich meine, manche dann ganz besonders stark wie die Mistel und diese Dinge, die dann überhaupt nicht einmal so weit mit dem Erdelement in Berührung kommen, dass sie in der Erde wachsen, sondern dass sie als Parasiten an den Bäumen wachsen oder so. Weil damals gab es ja am alten Mond keine feste Erde. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, die Farne entsprechen in gewisser Weise auch noch dem alten Mondenprinzip, dann halt mit dem einzigen Unterschied, aber sie sind schon verwurzelt. Also das heißt, sie sind so halb-halb. Sie haben ein bisschen schon auf der Erde Fuß gefasst, im Gegensatz zu den Misteln. Die sind ganz alte Mondenpflanzen, geblieben ihrer Art nach. Weil sie nicht einmal sich einwurzeln wollen in der Erde. Aber die richtigen, so ganz vollen und ganzen Erdenpflanzen sind die Blütenpflanzen. Da kommt dann wirklich, die wurzeln dann ordentlich, und noch mehr natürlich die Rosengewächse, die Liliengewächse, weil die sind wirklich ordentlich verwurzelt. So ein Liliengewächs ist ja ganz schwach verwurzelt. Also oft sind die so vernetzt dann miteinander. Also in Griechenland habe ich das immer so, das war so am Sandstrand, irgendwo, das waren so Lilien. Und hat sich gedacht, die wachsen in dem Sand überhaupt. Ding, aber dann hat man es rausgezogen, weil wenn man angezogen hat, hat man gleich die ganze mit der Wurzel, mit der Knolle, mit der Zwiebel unten in der Hand gehabt. Ja, aber nicht nur das, 100.000 Dinge, und man hat gleich ein ganzes Feld in der Hand gehabt im Grunde. Also.
Seit dieser Klang, Eva,
ja,
der hat mit unserer Musik.
Hat was damit zu tun, ja, natürlich.
Darum ist die auch so unterteilt, 4/4 Tag.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Musik ist was sehr Mathematisches. Und ich meine, es hat zwei Seiten. Es gibt Musiker, die sehr, sehr stark rein nach diesen intellektuellen mathematischen Gesetzmäßigkeiten sich direkt ausknobeln, wie soll ich das Werk jetzt spielen. Wie lang, welches Zeitmaß und so weiter. Das ist fast eine mathematische Aufgabe. Ich meine, es gibt andere, der macht es ganz aus dem Gefühl, wie er es spürt. Und es liegt aber auch dieselbe mathematische Gesetzmäßigkeit trotzdem drinnen. Nur der eine lebt es dann ganz in dem, was er sozusagen im Astralleib erlebt an der Musik, und der andere in dem, was im Klang Äther als Gestaltungsprinzip, weil das ist völlig bewusstlos im Grunde. Das ist, im Klang Äther selber ist ja kein Bewusstsein drinnen. Das hat weder ein positives noch ein negatives Gefühl oder irgendwas, das hat gar keine Empfindung. Das ist wie schlafend. Nicht tot, aber wie schlafend. Es war so, wie eine Pflanze schläft. Es hat seine Gesetzmäßigkeit, und nach der wächst es. Und das erfreut nicht, das betrübt nicht, es ist eine Rechenaufgabe im Grunde. Ich meine, das ist halt dann die Frage, was man mit der Musik erreichen will. Wie soll ich sagen, wenn es das Gemüt ergreifen soll, die Seele bilden soll, dann wird es wahrscheinlich nicht genügen, wenn ich nur allein die mathematische Gesetzmäßigkeit abspule und die versuche, möglichst mathematisch exakt hinzukriegen. Dann wird es sehr leicht zwar präzise sein, aber trotzdem kalt lassen. Es spricht zur Seele nicht, weil es dafür gar nicht gedacht ist. Es spricht zu einem Schlafprozess. Es ist ein Schlafprozess. Also, weil wenn ich es zur Seele sprechen lassen will, ist es eben gerade wieder so wie bei den einzelnen Pflanzen Individualitäten, wo breche ich das ab? Weil ich kann es nicht bis zur Unendlichkeit führen, nicht? Weil da komme ich im Irdischen nicht fertig. Wenn es irdisch werden soll, geht es eben nie voll bis zur Null, sondern es bricht vorher irgendwo gewaltsam ab. Weil im Irdischen gibt es sozusagen keine unendlichen Prozesse. Es muss nach einer endlichen Zeit aufhören irgendwo. Aber wenn es jetzt eine die Musik nach der Mathematik macht, sozusagen bricht er den Prozess exakt immer an einer bestimmten Stelle ab. Und immer gleich. Wenn es einer noch ein Gefühl macht, macht es einmal ein bisschen früher, einmal ein bisschen später. Und dann fängt es an, zur Seele zu sprechen. Das ist so die kleine Variation, die nämlich zur Seele spricht. Und weil das moduliert dem Ganzen sozusagen eine ganz neue Ebene auf irgendwo. Also, so wie, weiß ich nicht, beim Blumenstrauß, wenn alle Rosen in einem Rosenschau alle genau gleich wären, das wäre sozusagen das Ideal des Musikers, der es nach der Mathematik macht. Alle genau exakt gleich. In Wirklichkeit sind es alle ein bisschen verschieden, auch wenn es alles rote Rosen sind. Und gerade das macht es oft erst den Reiz so richtig aus. So, wenn es nicht exakt hundertprozentig die eine Kopie der anderen ist, sondern nur die Ähnlichkeit hat, weil die gleiche Gesetzmäßigkeit drin ist, aber doch auch die kleine Variation. Die macht es aus.
Das deutet auf Disharmonie, aber ist eigentlich Harmonie, gell?
Ja,
In dem Unterschied.
Ja, das mit Harmonie und Disharmonie ist sowieso jetzt wieder so eine Sache, weil sich das auch ja im Zuge der Musikentwicklung und der Menschheitsentwicklung total geändert hat. Ich meine, im Mittelalter noch wäre derzeit völlige Disharmonie empfunden werden. Das war noch ein ganz schräger Intervall in Wahrheit. Und weil das eigentlich immer mehr, ich meine, heute als eine Sekunde oder so empfindet man heute noch so als ein bisschen nicht wirklich voll harmonisch. Und also je enger das zusammengeht. Und wird sich aber ändern. Wird sich ändern. Also es wird immer mehr schrumpfen die Intervalle zusammen, das geht dann immer mehr ins Innere hinein. Aber das hängt eben mit dem seelischen Erleben daran zusammen, weil die Intervalle, denen ist das gleichgültig. Ich meine, ist es ein Septim, ist es ein Sext, ist es ein Terz. Jede hat ihre Gesetzmäßigkeit und jede hat ihren mathematisch exakten Platz in dem ganzen Musikkosmos sozusagen. Und ob die jetzt uns gefällt oder nicht, das geht den Klang geht da im Grunde nichts an. Also wir müssen eigentlich mit unserem Seelischen lernen, mit dem umzugehen sozusagen. Und das ist ein Aufwachprozess. Weil genau das passiert beim Aufwachen. Nicht? Weil wenn wir schlafen in der Nacht, geht unser Ich und geht der Astralleib heraus. Und wenn wir aufwachen, müssen zunächst einmal namentlich also Astralleib und Ätherleib wieder zusammenfinden. Das ist auch die Phase, wo wir träumen. Oder wo, besser gesagt, wo wir uns der Träume bewusst werden. Weil ich war ja Träumer den ganzen Tag. Aber wo wir uns dessen bewusst werden. Weil die Träume, das sind eigentlich in Wahrheit die Bilder, die im Ätherleib ablaufen. Und nur es muss der Astralleib dabei sein, dass es wahrnimmt. Und es darf aber schon wieder das Ich nicht dabei sein, dass das wache Tagesbewusstsein vermittelt, weil das überstrahlt wieder die ganze Traumwelt. Also wir kriegen das Traumbewusstsein dann, wenn der Astralleib in den Ätherleib eintaucht und das Ich noch heraußen ist, zum größten Teil. Und, aber da ist genau das, wo die miteinander zurande kommen müssen, der Rhythmus des Ätherleibs. Und der Astralleib, der das jetzt als angenehm oder unangenehm empfindet. Und den Prozess machen wir jeden Morgen durch. Und im Kleinen ist aber derselbe Prozess, wenn wir ein Intervall als konsonant oder als dissonant empfinden. Wenn wir es als dissonant empfinden, dann will unser Astralleib mit diesem Ätherrhythmus nicht gern mitgehen. Der spießt sie. Das ist dem Astralleib nicht angenehm. Der kann vielleicht trotzdem für den Ätherleib ganz wohltuend sein. Aber nur der Astralleib sagt, da kriege ich, einige Verkrümmungen in meinem Astralleib. Und aber wenn er weiterentwickelt wird, wird er mal so weit sein, dass er das volle Spektrum dessen, was der Ätherleib zu bieten hat, auch aufzunehmen und als wohltuend zu empfinden vermag. Letztlich. Weil im Grunde heißt das ja nur, dass ich einen Teil dessen, was da an Gesetzmäßigkeiten drinnen ist, mit dem will ich mich noch nicht auseinandersetzen. Das erregt meinen Astralleib noch zu sehr auf oder schläfert nicht mehr zu sehr ein oder was auch immer, welche Wirkung es auch immer hat. Weil das bedeutet, also da ist einfach der Astralleib noch nicht biegsam genug, mit diesem Intervall mitzugehen. Irgendwie. Also es ist eine Erziehung des Astralleibs, mit der hängt es zusammen. Damit hängt zusammen, dass der Musikgeschmack sich im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Bei den Griechen war es noch ganz pentatonisch. Also dann ist es erst langsam. Also im Mittelalter noch immer kein wirkliches Terzempfinden drinnen. Das hätte man scheußlich empfunden. Du, Moll. Grässlich. Das ist erst so mit der Neuzeit kommt es. Und jetzt ist aber erst richtig die ganze reiche Fülle der Musik entstanden. Was da ist entstanden, ist wie alles, was vorher ist, ist trotzdem alles im Grunde ähnlich. Sehr heilig natürlich und sehr, sehr, sehr erhaben. Noch relativ wenig individuell. Jetzt, gerade mit dem Terzempfinden, entsteht ein unheimlich individueller Reichtum. Drinnen, der mit der Pentatonik gar nicht möglich ist. Und das heißt, dass wir durch unsere Ich-Entwicklung das seelisch-astralische so weit erzogen haben, dass das mit dem auch umgehen kann, ja sogar gerne umgeht damit, weil es individualisieren will, weil es nicht nur in der Masse aufgehen will und sich mit der Eins fühlen will, sondern jeder halt sein, du einmal, weiß ich nicht, das Musikstück, jenes in jedem anders, diese Reichhaltigkeit gab es vorher nicht.
Ist diese Musikart, die man heute, ja, viele verschiedene Musikarten, ja, die wir jetzt haben, ist das ein Angriff auf unseren Astralkörper seitens der Widersacherkräfte?
Naja, manches schon, manches genau nicht. Das hängt also sehr davon ab, welcher Art es ist. Ich meine, es sind viele Dinge, die alte Sachen hervorbringen, zum Beispiel wenn es nur stark rhythmische Musik oder so ist, wie es die Jungen sehr lieben. Das ist eigentlich ein Rückgriff großteils auf alte Formen mit den Trommeln und sonst wo, wo man sich in Trance versetzt hat, wo also der Astralleib herausgehoben wird. Also das tut man eigentlich, wenn man das Bewusstsein dämpfen will. Und das ist halt bei den Jungen relativ stark, weil mit Bewusstsein aufwachen tut weh. Bewusstsein ist Schmerz und namentlich Selbstbewusstsein ist eine leise Form des Schmerzes. Und das wollen einmal alle Jugendlichen so von der Pubertät ab und bis weit darüber hinaus einmal irgendwie hinausschieben und Dinge. Darum dann, sei es dann Alkohol oder Drogen oder was dann so kommt, alles nur um das irgendwie wegzudämpfen, und weil das Ich finde, es ist noch nicht so, kann noch nicht so gut umgehen mit dem Astralleib. Und der Astralleib tut jetzt alles Mögliche und man kann ihn vom Ich her noch nicht kontrollieren so ganz, und dann lieber dämpfen irgendwo und sie tragen lassen davon. Und auf das hinaus sind viele moderne Musikrichtungen auch abgestimmt, damit wir jetzt nicht über die moderne Musik grundsätzlich schimpfen. Ich meine, es sind dann oft Mischungen natürlich. Also die einerseits diese Trance bewirken, andererseits dann arimanische Elemente aber hineinschicken. Ich meine, statt dass wie früher halt dann von oben irgendeine Inspiration kam, gerade unter Ausschaltung des Ich, da kommt jetzt was Arimanisches dann meistens hinein. oder was Luziferisches, aber dann, also wenn man so nimmt, so Heavy Metal oder irgendwie diese Geschichten, dann da kommen schwer arimanische Elemente hinein. Und die eigentlich in Wahrheit eh auch wieder total wehtun, aber das Ich ist nicht ganz dabei. Und dann ist das Interessante, weil Schmerz und Lust liegt eng beisammen. Ist ganz eng beisammen. Das ist ein Millimeter nebeneinander. Und dieses eigentlich Schmerzhafte, was reinkommt, wird dann sogar als angenehm, als lustvoll empfunden. Aber eben, man verzögert einfach, dass das Ich eingreift. Das traut sich halt einfach noch nicht so ganz heran an die Geschichte. Und das ist natürlich eine Wirkung der Widersacherkräfte. Ich meine, das geht auf die verschiedensten Weisen. Ich meine, überhaupt durch unsere ganze Medienlandschaft und so, die ganzen Flimmerschirme und das ist halt wohl dosiert, dass für jeden irgendwo so eine Möglichkeit ist, immer wieder das Ich draußen zu lassen, möglichst. Weil das möchte ja der Ahrimann erreichen letztlich. Ein Ich, das sich dann gar nicht mehr mit dem Körper verbindet. Und das er in seiner Zwischensphäre halten kann. Und das, während das Körperliche wird dann im Grunde ganz arimanisiert, ganz mechanisiert. Im Grunde funktioniert wie eine exakte Maschine dann. Und das Ich schwebt so zwischen nicht im Körper drinnen, aber auch nicht aufsteigend in die höhere geistige Welt. Dann könnte es Ahriman benutzen, dieses Ich, als Schöpfungsquelle für sein Reich, die ihm selber nicht zugänglich ist, die aber durch ein Menschen-Ich herein kann. Das will er eigentlich erreichen. Also ein Ich, das über dem Körper schwebt, aber nicht, auch nicht stirbt, aber der Körper irgendwie es normal ist, weil normal würde der Körper sterben und das Ich aufsteigen in die geistige Welt, das will er verhindern. Er will sozusagen unten einen mechanisierten, im Grunde künstlich belebten Leib haben und das Ich außerhalb darüber schwebend. Das ist die Gefahr für die Zukunft. Ja, darum ist sagen wir, diese Auseinandersetzung des, auch des Astralleibs mit diesen Ätherkräften sehr, sehr wichtig und dass wir immer mehr von denen ins Bewusstsein bringen. Und daher zum Beispiel die Mathematik ist ein ganz toller Weg dazu. Ist ein ganz toller Weg, sich namentlich in diese Klangätherkräfte hineinzufinden. Und jede neue Gesetzmäßigkeit, wenn man denkt, was weiß ich, die Fraktale oder solche Sachen, mit denen man auch Lebensformen teilweise sehr schön beschreiben kann, ist immer noch sehr primitiv natürlich. Also das sind die, ich habe jetzt keine Zeichnung davon da. Diese fraktalen Figuren, die gehen aus einem unendlichen Prozess heraus und haben aber eine Besonderheit, dass sie im Kleinen wie im Großen ähnliche Formprinzipien zeigen. Also das heißt, weiß ich nicht, das ist ein Dreieck, und aber die Linie ist wieder ein kleiner Dreieck. Und jedes kleine Dreieck drinnen ist wieder ein kleiner Dreieck. Und ja, man nennt das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Das ist also sozusagen im Großen hat so eine gewisse Struktur und die wiederholt sich im Kleinen aber immer wieder. Das ist auch nämlich genauso ein Prinzip, wie es in den Pflanzen vorkommt, wo der Goethe eben sagt, im Grunde ist die Pflanze vorwärts und rückwärts platt. Alles ist platt in der Pflanze. Nur es verwandelt sich halt ein bisschen und ändert sich. Also das sind auch Dinge, die man mit mathematischen Prinzipien nachvollziehen kann in einer gewissen Weise. Also bei dieser Pflanze herrscht auch das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Die kleinen Pflanzen unten haben trotzdem schon in der Anlage die Form, die oben die größeren Blätter haben. Und das kommt halt dann noch immer deutlicher heraus. Also das ist ganz typisch, dass im Lebendigen überhaupt im Grunde jedes einzelne Glied, jedes einzelne Organ ist wieder ein Bild des Ganzen. Im Grunde. Das heißt, die Leber ist in einer gewissen Weise auch wieder ein ganzer Mensch. Oder das Gehirn ist eigentlich auch ein ganzer Mensch. und tragt sozusagen vom Kopf bis zur Zehe alles irgendwo in sich. Nur ist halt ein bestimmter Aspekt besonders hervorgehoben. Oder das Ohr trägt wieder den ganzen Menschen. Oder der Fuß, die Fußsohle, die Fußreflexmassage und diese Dinge, weil wir eigentlich den ganzen Menschen erreicht damit. Weil vorne die Zehen halt mehr dem Kopf entsprechen, das, was hinten Ferse, und das ist halt mehr die unteren Organe. Und Atmung und Ding ist halt Mitte, da wo man so kitzelig ist, dann auf der Fußsohle. Dort, das ist das mittlere Prinzip. Also es bildet sich der ganze Mensch ab, genauso detto in den Händen. Und da hat die Mathematik eigentlich viele Fortschritte gemacht und das ist toll. Also das heißt, da werden im Grunde halt diese Klang-Äther-Gesetzmäßigkeiten beschrieben. Im Prinzip nach denen wachsen draußen die Pflanzen. Und das wäre in der Wissenschaft sozusagen wirklich der nächste Schritt, dass man das auch wirklich ganz konsequent dann anwendet, um solche Naturformen zu verstehen und die Wachstumsprinzipien. Dann verstehe ich mehr von den Pflanzen, als wenn ich es immer auf die Gene zurückführen will. Weil die Gene geben nichts anderes als den Stoffhaufen, aus dem das Ganze geschaffen ist. Aber da wird keine Form daraus. Das ist einmal die ganze Ersackel mit dem Material, aus dem ich das Ganze baue, aber so, jetzt leier das Sackel aus, da wird aber noch gar nichts draus. Das ist die Wachstumsgesetzmäßigkeiten liegen eben in den Klanggittergriffen, die müssen dazukommen, die kann ich aber sehr wohl ganz exakt mathematisch beschreiben. Und wenn ich es einmal schaffe, eine ganze Rose in ihrem Bau als mathematisches, so rhythmischen Wachstumsprozess aufzuschreiben, ist das was Tolles. Warum nicht? Das muss nicht was Abstraktes sein. Das kann was ganz Lebendiges sein. Also das heißt nicht immer, das ist nämlich dann in Wahrheit ist das nicht nur eine quantitative, sondern ja eigentlich eine qualitative Mathematik auch zugleich. Weil sie wirklich diese Qualitäten vor ihm hinstellt. Das hat eben, jeder Rhythmus hat eine bestimmte eigene Qualität. Überhaupt wenn ich es versuche, auch als Musik zu erleben. Weil ein halber Takt, das ist was anderes als ein Dritteltakt und so weiter. Das ist was ganz anderes, nicht wahr? Das ist so wie der alte Witz, wo irgendein preußischer Kapellmeister an Walzer dirigieren soll und dann sagt, aber meine Herren, spielen Sie doch mit Gefühl! 1-2, 1-2, 1-2! Das passt halt nicht. Also da muss man halt einfach nur, Mathematik wird dann lebendig, wenn man lernt, die einzelnen Zahlen und Zahlenrhythmen als wirklich einzelne Wesen verstehen zu lernen, weil das sind sie eigentlich, Elementarwesen. Da stecken die und innen drin. Die Wasserwesen. Die sind eigentlich, ja, sie sind Weltenchemiker, sie sind Weltenmathematiker. Die sind da drin. Die leben in diesen Gesetzmäßigkeiten drin. Das sind die Elementarwesen, die nach diesen Gesetzmäßigkeiten gestalten. Und wo sind sie nicht zu finden? Überall. Wenn wir von der 12-Zahl sprechen, von der 7-Zahl und von der 5-Zahl und weiß Gott was. Überall spielen letztlich, damit sie das wirklich auf Erden manifestieren kann, spielen diese Undinen eine Rolle dabei. Und da fängt es an, wenn der Dunst anfängt aufzusteigen und ergriffen wird von diesen. Da fangen also dann diese Undinen an, wirksam zu werden. Sind im Übrigen Wesenheiten, die Undinen, Elementarwesenheiten, die eine Art Abspaltung aus dem Reich der Erzengel sind. Es ist also etwas, was sich abschnürt von den Erzengeln. Also da gibt es auch so Abschnürungen, das sind dann die Elementarwesen, die sich abschnüren. Und die Undinen im Übrigen sind es später, die unsere Sprachorgane bilden. Auch Kehlkopf zum Beispiel. Sind nicht die Luftelementarwesen, sondern sind die des Wassers. Die bilden also die Sprachorgane, bereiten sie vor. Also bis dorthin gehen sie irgendwo. Naja, in diesem Sinne, glaube ich, machen wir heute einmal Schluss. Und nächsten Dienstag ist der Günther dran. Dann geht es wieder ins Wassermann-Zeitalter ganz eifrig hinein. Und mich bitte ich zu entschuldigen, weil ich bin dann drüben in der Klimt-Villa beim Vortrag von Peter Appenzeller bzw. bei dem Alumni-Treffen. Wenn es rechtzeitig aus ist, schaue ich eh noch herüber. Aber ich meine, Alumni, ja, das sind die ehemaligen, genau. Ja, da ist das ist das erste Mal.